Und ich darf die Moderation fortsetzen und den nächsten Sprecher vorstellen. Das ist Herr Professor Reinhard Jarisch. Ich muss ihn kaum vorstellen. Er ist der Sherlock Holmes der Allergologie. Das heißt, er hat viele Fälle aufgeklärt. Und die Allergie und die Mystik der Allergie treibt ihn wohl sein ganzes berufliches Leben an. Er ist ursprünglich Dermatologe, hat das große Floydsdorfer Allergiezentrum aufgebaut. Viele, viele tausende Patienten sind an deinem Tisch vorbeigegangen und das Thema IgE bewegt dich und du hast dieses schöne Programm zusammengestellt und hier, Reinhard, freuen wir uns auf deinen Vortrag und da ist er schon, Sherlock Holmes, in einer Art. Bitteschön.
Liebe Erika, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie haben die Einleitung schon mitbekommen. Zwei Dinge sind mir wichtig, was die Allergien betrifft, und ich mache die Allergie ja schon seit vielen, vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnte. Das eine ist der Freiherr Clemens von Birquet, stand früher vor der Kinderklinik, ist jetzt an der Universität als Statue zu sehen und war letztlich der Erste, der die Allergie eingeführt hat, wenngleich es lange gedauert hat, bis die Allergie sich durchgesetzt hat. Die Allergie war immer eine exotische Erkrankung. Viele Patienten wurden als Hypochonder bezeichnet und Patienten sind zu mir gekommen: Herr Doktor, ich glaube, ich bin allergisch. Das war der Anfang der Allergie und das Problem der Allergie zu dieser Zeit, und ich habe ja an der ersten Universitätshautklinik die Allergieambulanz aufgebaut, war, dass wir zwar den Hauttest gehabt haben, aber die Immunologen haben uns nicht ernst genommen. Die haben gesagt, ihr habt keinen Antikörper, ihr könnt überhaupt nicht mitreden und was weiß ich. Wir waren sozusagen zweite Klasse. Und jetzt kommt das echte Highlight. Gunnar Johansen. 1970 am Europäischen Allergiekongress hat er hemdsärmelig berichtet, dass es einen IgE-Antikörper gibt und dass dieser mit der Allergie was zu tun hat. Und jetzt endlich haben wir Allergologen einen Antikörper gehabt. Wir sind ernst genommen worden. Die Immunologen konnten auf gleicher Ebene besprochen werden. Und so hat sich langsam die Allergie entwickelt. Und ich bin Gunnar Johansen sehr dankbar, dass er das damals so präsentiert hat. Die IgE-vermittelte Überempfindlichkeitsreaktion haben viele positive Funktionen bei der Immunabwehr gegen Parasiten, Gifte, Toxine, aber am bekanntesten ist die Rolle für die Allergie und wir gehen davon aus, dass 25% bis ein Drittel der Bevölkerung eine Allergie hat. Die Halbwertszeit von IgE ist im Serum 2 Tage und in der Haut lustigerweise 20 Tage. Und Sie werden sagen, wozu ist das wichtig? Ja, das ist wichtig, wenn ich zum Beispiel einen hohen Gesamt-IgE-Spiegel habe und nachweisen kann, dass der Patient eine Wurminfektion hat, dann gebe ich ihm ein entsprechendes Wurmmittel und bestelle ihn 14 Tage später noch einmal zu einer Gesamt-IgE-Bestimmung und dann können Sie davon ausgehen, dass sich der IgE-Spiegel weitgehend normalisiert hat, weil eben die Halbwertszeit so kurz ist. Womit haben wir es bei den Allergien zu tun? Im Kleinkindesalter sehen wir Nahrungsmittelallergien, die sich mit Eintritt in die Volksschule verlieren und dann kommt es zu den inhalativen Allergien. Und bei den inhalativen Allergien sind vor allen Dingen Gräser und Birke. Wir haben ja jetzt Hasel, Erle, Birke, also wir sind jetzt mitten in einer Pollensaisonzeit, die noch stärker wird im April durch die Birke. Auf der anderen Seite die Hausstaubmilbe und die Katze sind wesentliche und wichtige Allergene, speziell im Hinblick auf Asthma bronchiale. Eine sehr schöne Studie hat die Frau Professor Gadermeier aus Salzburg präsentiert, die bei ca. 500 Schülern in 50% der Fällen IgE-Antikörper festgestellt hat, aber nur 25%, sprich die Hälfte von den 50%, hatten eine klinisch relevante Allergie. Was heißt das im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss heißt das, wenn ich im Blut IgE nachweisen kann, heißt das noch nicht zwingend, dass der Patient wirklich klinisch relevant allergisch sein muss. Möglicherweise ist er im Wartezimmer der Allergie und wird erst später die Allergie entwickeln. Interessant ist, was Allergieentwicklung betrifft, eine sehr schöne Arbeit von Harald Renz, der die alte DDR mit der Bundesrepublik verglichen hat. Und interessanterweise hat es in der alten DDR weniger Allergien gegeben und kaum war dann die Wiedervereinigung 5 Jahre später, haben auch die im Osten genauso eine Allergiequote gehabt wie bei uns. Und jetzt muss man sich fragen, warum? Früher hat es immer geheißen, ja, die in der DDR, das sind die Industrien und die Rauchgase und was weiß ich und so weiter. Und wie das dann eingestellt worden ist, also da hat sich keine Änderung ergeben, beziehungsweise sogar die Allergie hat zugenommen. Ich denke, dass die Zunahme der Allergien stressbedingt ist, weil im Osten, wenn eine Schraube nicht gekommen ist, konnte man eine Woche warten, bis die Schraube gekommen ist und dann konnte man weiterarbeiten. Das ging im Westen nicht. Und das Zweite, was auch interessant ist, eine Studie aus Berlin an türkischen Familien. Die haben türkische Familien verglichen, die zu Hause nur türkisch gesprochen haben, die beide Sprachen zu Hause gesprochen haben und solche, die nur Deutsch gesprochen haben. Und jetzt werden Sie wahrscheinlich schon ahnen, in welcher Gruppe die Allergiequote am höchsten war, in jener, die nur Deutsch gesprochen haben, weil die haben sich bereits an den westlichen Lebensstil adaptiert. Sehr schönes Beispiel auch, wenn man so will, für die Ursache für Allergien. Bei uns war das der Bauernhof und hier in den Vereinigten Staaten sind es die Amish People, die ja versuchen, den technischen Fortschritt nicht zu benutzen und wirklich ganz einfach zu leben. Die haben auch zum Beispiel kein Fernsehen. Auf der anderen Seite haben sie jede Menge Kinder und sie sehen, es gibt eine inverse Relation zwischen Fernsehen und Kinderbekommen. Was kann man tun gegen die Allergie? Es gibt die Allergie-Immuntherapie und hier sehen Sie sehr schön, dass je höher der therapeutische Effekt ist, umso höher sind die IgG4-Antikörper, die man im Serum nachweisen kann. Wir haben vorher schon gesprochen, wenn ich IgE nachweisen kann, heißt es noch nicht, dass einer eine klinisch relevante Allergie haben muss. Der rechte Balken, leider können Sie es wahrscheinlich nicht sehen, weil es so klein ist. Es ist aus meiner Habil-Arbeit über die Bienengiftallergie. Und die rechte Säule, das sind die Imker. Die haben nur IgG-Antikörper und Sie wissen, Imker können gestochen werden von Bienen, passiert gar nichts. Ich hatte einen Hobby-Imker, der sich circa 30 Bienenstiche vor meinen Augen innerhalb von einer halben Stunde hat geben lassen und nach einer halben Stunde gesagt hat, jetzt hört er auf, jetzt kriegt er Kopfweh, also als Histaminwirkung, aber auf der Haut hat man fast nichts gesehen. Die nächste Spalte, das sind Imker, die IgE und IgG-Antikörper gehabt haben und sofern die IgG eine gewisse Größe gehabt haben, haben diese Imker auch keine Beschwerden gehabt. Und wir wissen von Imkern, dass wenn sie im Frühjahr mit der Imkerei wieder beginnen, die ersten Wochen dann sehr wohl leicht allergische Beschwerden haben und dann im Sinne einer Allergie-Immuntherapie wieder beschwerdefrei werden. Gegen die Allergie kann man auch Anti-IgE-Biologika geben. Das Omalizumab kennen Sie speziell bei Asthma gegeben. Und das, was ich eigentlich mir als Zukunft erwarte, das sind kleine IgG-Antikörpers, die Nanobodies, und da würde ich mir speziell für die Birkenpollenallergiker wünschen, dass es das geben wird, und zwar deswegen, weil die Birkenpollenallergiker besonders unter den Kreuzreaktionen zu Nahrungsmitteln leiden. Und jetzt einmal zu Zahlen. Was ist der typische Allergiebefund bei unseren Patienten? Das sind 200 Kilo-Units. Das heißt, wenn ich einen Patienten jetzt bekomme, wo ich einen Blutbefund habe und ich sehe, der hat einen Wert von 200, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es eine Allergie ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie häufig, und das ist ja wichtig, finden wir IgE-Antikörper oder Gesamt-IgE-Spiegel unter 2 Kilo-Units. Und das sind immerhin 152 bei 5000 Patienten. Und über 5000 Kilo-Units, das ist vorher gefragt worden, das ist 18. Um das Ganze noch einmal zu verdeutlichen, IgE unter 2 haben wir bei 5000 Patienten 100 Fälle, also ca. 2% unseres Patientengutes. Das ist ein interessant hoher Wert. Aber die Frau Professor Jensen Jarolin wird uns ja dann aufklären. Werte über 5.000, immerhin 18 Fälle von 5.000 Patienten, das ist 0,3%. Und nur um das im Vergleich zu geben, ECB war erhöht in 11 Fällen und die Tryptase in 5 Fällen. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wir haben ein Buch über Allergien geschrieben, wo die besten Allergologen aus Österreich, aus Deutschland und aus der Schweiz sich zusammengefunden haben, die Allergie zu bringen. Und mir war es wichtig, dieses Buch herauszugeben, um zu zeigen, was die österreichische Allergologie kann. Danke.
Vielen Dank für den schönen Vortrag, lieber Reinhard. Und ich sehe jetzt gerade noch keine Fragen, aber ist es aus deiner Sicht denn eigentlich sichtbar, wenn ein Patient reinkommt zur Allergiediagnose, hast du dann auch sowas wie eine Blickdiagnose und kannst sagen, der wird wahrscheinlich, da werden wir fündig oder bei dem wahrscheinlich nicht?
Die Blickdiagnose kann sich natürlich nur auf Hautveränderungen beziehen, die ich natürlich sofort sehe, wenn sie vorhanden sind. Das, was interessant ist und was mir als erstes auf deine Frage eingefallen ist, in der heutigen Zeit dreht sich alles um die Ernährung. Und viele Patienten kommen, weil sie glauben, Nahrungsmittel nicht zu vertragen. Und die meisten Fälle dieser Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind nicht Allergien, sondern Intoleranzen. An erster Stelle die Fructoseintoleranz, an zweiter Stelle die Histaminintoleranz und an dritter Stelle die Laktoseintoleranz, die zwar in aller Munde ist, aber doch vergleichsweise seltener ist.
Ich finde das großartig, dass du das erwähnst, weil du bist ja sozusagen der Pionier der Histaminintoleranz, muss man sagen. Und ich weiß, lange Jahre wurde gekämpft, um da eine Akzeptanz zu erzielen. Noch finde ich von den Krankenkassen her keine Kürzel oder keinen Code für die Histaminintoleranz. Das fehlt immer noch, obwohl wir das ganz, ganz oft sehen und es eine große Wichtigkeit hat und immer wichtiger wird. Also das wollte ich noch bemerken. In der Zwischenzeit gibt es hier auch noch Fragen. Sehr interessanten Vortrag. Herzlichen Dank. Und dann, kennen Sie Beispiele für allergische Pollenallergien und Milcheinnahme? Pollenallergie und Milch. Wie hängt das zusammen? Hängt das zusammen?
Nein.
Kurze, lange Frage, kurze Antwort. Ja. Eine Frage aus dem Publikum, bitte.
Histaminintoleranz und IgE-Spiegel, geht das zusammen?
Wieder kurze Antwort, kein Zusammenhang.
Darf ich da vielleicht präzisieren? Ich würde schon sagen, also ich sehe die Kombination von allergischen Patienten, die auch eine Histaminintoleranz haben.
Das gibt's natürlich, ja.
Und dann können natürlich die allergischen Symptome können verstärkt und verlängert werden. Ich glaube, da stimmen wir überein.
Ja, so wie immer in der Medizin. Es gibt natürlich, man kann nicht sagen, das gibt es nie. Aber typisch ist Histaminintoleranz, ist eben eine Intoleranz und Allergien sind Allergien.
Herr Professor Jarisch ist ja auch ein begnadeter Segler und Weltenumfahrer sozusagen. Und da hat dich ja auch interessiert, der Zusammenhang der Seekrankheit mit Histamin an sich und auch mit dem Vitamin C. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und auch diese Vitamin C, das Management mit Vitamin C ist noch nicht wirklich angekommen. Könntest du das kurz noch erläutern, bitte?
Es ist an sich bekannt, dass der Auslöser der Übelkeit und des Erbrechens Histamin ist. Man muss sich ja nur einmal vorstellen, diese Skala des anaphylaktischen Schocks von 1 bis 4 und 2, 3 und 4 Stufen haben immer Übelkeit, Erbrechen. Also Histamin macht Übelkeit, das ist ein Faktum. Kann man auch im Tiermodell untersuchen und so weiter. Und begonnen hat die ganze Geschichte, so wie oft in der Medizin, durch einen Zufall. Ich habe in einem Buch ganz was anderes gesucht und blätter plötzlich bei Vitamin C und da steht, es gibt eine inverse Relation zwischen Histamin und Vitamin C. Denke ich mir, das muss doch vor mir schon einer gelesen haben, das ist ja Sensation, bitte, also das ist unglaublich. Und dann war die Frage, wie kann ich das beweisen, dass das funktioniert? Und dann habe ich nachgedacht und ich habe ja das Glück aus der Dermatologie zu kommen und da ist mir die Mastozytose eingefallen und die hat ja ein Histaminproblem, die Patienten. Und dann habe ich mir gedacht, wenn es wirklich diese inverse Relation gibt, dann muss das so sein, dass Patienten, die zu viel Histamin haben, zu wenig Vitamin C haben. Das haben wir untersucht und mit diesen Ergebnissen habe ich mich an die deutsche Marine gewandt. Wir haben eine Studie gemacht mit Vitamin-C-Kautabletten. Später hat es einen Vitamin-C-Kaugummi gegeben und als Dankeschön hat mich die deutsche Marine aufs modernste deutsche U-Boot eingeladen, inklusive einer Tauchfahrt, und darüber bin ich stolz.
Das war noch ein sehr schönes Schmankerl am Ende. Ich glaube, wir müssen jetzt weiter, lieber Reinhard. Vielen Dank nochmal.